Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du in uns lebst. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, um uns zu dienen. Und ich möchte dir sagen, dass ich ein Gefäß für dich sein möchte jetzt. Und dass du die Worte sprechen darfst, die du sprechen möchtest. Amen. Okay, das kann interessant werden für mich heute. Ich habe nämlich nicht so ein direktes Thema gekriegt, wie ich es sonst eigentlich fast immer bis auf zwei oder drei Mal für euch gekriegt habe. Also ich weiß, mal gucken. Ja. Wenn ich mir so überlege oder eure Gemeinde so von außen angucke und mich frage, was macht Gott hier? Was möchte Gott hier machen? So, ich weiß es nicht so wirklich und ich bin auch eigentlich nicht in der Lage oder in der Situation, dass ich das beurteilen kann. Aber wenn ich so zurückdenke an all die Male, wo ich jetzt schon hier vorne stand, ist ja jetzt nicht mehr so, es fühlt sich schon so total normal an für mich, hier bei euch zu sein. So oft bin ich ja schon hier. Und ich überlege so, und worüber habe ich gesprochen? Und ich bin der Meinung, oder ich habe immer Gott, also meine Predigtvorbereitung ist eigentlich nicht im Verse aufschreiben oder so, sondern meine Predigtvorbereitung ist eigentlich so, was soll ich sagen oder worüber soll ich sprechen? So, das ist immer meine, das nimmt den größten Teil meiner Vorbereitung ein, dass ich einfach Gott suche und bete und Gott preise und ihn frage, worüber soll ich reden? Das ist meine Vorbereitung und die Details, die überlasse ich dann dem Heiligen Geist. So, manchmal sagt Gott mir dann so, jetzt guck dir die Bibelstellen dazu an, weil die kennst du alle nicht. So, aber wenn ich die Bibelstellen dazu kenne, dann weiß ich, dass Gott wird das schon irgendwie machen. Das ist nur meine Predigtvorbereitung. Ich verbringe die meiste Zeit nicht damit, Dinge aufzuschreiben, sondern halt Gott zu suchen, worüber möchtest du, dass ich rede. Und ehrlich gesagt, ich weiß immer nie so genau, wenn ich dann mich vorbereite oder meine, ich habe irgendetwas, ich weiß nie so hundertprozentig, ist es das oder ist es das mich? Ja. So, es ist immer ein Glaubensschritt. Ich muss immer ich gehe davon aus, dass es ist. Mir bleibt nichts anderes übrig. Oder ich könnte mich die ganze Zeit in Selbstanalyse zerfleischen innerlich. Was total blöd ist, was ich nicht mache. Nein, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So. Und manchmal will der Teufel mich nachher verklagen. So, oh, jetzt hast du aber das Falsche gesagt. Das war gar nicht das Thema. Bla, bla, bla. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann sage ich ihm, ich darf Fehler machen bei Gott. So. Und fast immer, wenn ich hier war, sagt ihr mir oder eure Leiter sagen mir, dass das von Gott war oder dass das gepasst hat. Habe ich sehr oft gehört hier. So, ich weiß nicht, ob ihr das alle so seht oder ob Gott das auch so sieht. Ja. Was ich weiß, ist, dass sehr oft, wenn ich hier gepredigt habe, die Gottes Gegenwart am Ende da war. So, das bedeutet, das Wort Gottes, das aus meinem Mund kam, hat eine Menge, während der Predigt, eine Menge bewirkt, hat viel Dreck weggepustet aus unseren Herzen, hat uns gereinigt. Ja, das ist das Wasserbad im Wort. Paulus schreibt, dass es eine Reinigung gibt durch das Wasserbad im Wort. Das passiert normalerweise, wenn wir eine Predigt mit vielen Bibelstellen hören, ja, und das auch so annehmen können als Wort Gottes. Paulus schreibt zu den Thessalonichern, ihr habt das Wort Gottes. Also ihr habt unser Wort, was wir euch gebracht haben, geschrieben haben, gepredigt haben, als das angenommen, was es wirklich ist. Und zwar als Wort Gottes und nicht als Menschenwort. Bei jedem Prediger oder Buch oder wenn so haben wir die Möglichkeit, stehen wir vor der Entscheidung, wir nehmen es als Menschenwort an oder wir nehmen es als Wort Gottes an. Paulus schreibt, ich glaube im Römerbrief irgendwo 14, 15, 13, irgendwo am Ende, wenn ihr aber redet, so tut es als die Aussprüche Gottes, als das Reden Gottes. So, also ich soll mich mit dieser Dreistigkeit hier hinstellen und tatsächlich davon ausgehen und glauben, dass Gott jetzt durch mich redet. So, das soll ich machen. Paulus sagt das. Okay. Ja, ich muss ein Gefäß Ich muss ein Gefäß sein. Das ist überhaupt die einzige Chance, wie Gott irgendwas bewirken kann, dass ich mich für ihm als Gefäß zur Verfügung stelle. Und dass dann Christus in mich durchkommen kann. Und Paulus sagt, wir haben immer diese zwei Möglichkeiten, als Menschenwort oder als Wort Gottes. Wenn wir ein Wort hören und es spricht uns an, wir können jetzt denken, okay, das ist seine Meinung, das ist seine theologische Sichtweise, oder wir können sagen, das war jetzt Gott, der durch mich geredet hat. Ja. Ist nicht immer alles Gott, was wir hören, oder ist nicht immer alles für uns das Wort Gottes jetzt gezielt, aber wenn wir angesprochen werden, stehen wir immer vor der Entscheidung. So. Und manchmal gefällt uns die Hose vom Briefträger nicht. Ne? So, manchmal kommt der Briefträger mit einem Brief, wo vielleicht 1000 Euro drin sind oder so, vielleicht der Steuerbescheid. Und weil wir immer fleißig unseren Zehnten gespendet haben, wissen wir, wenn wir ziemlich viel zurückkriegen. Aber dann gucken wir, oh, der Briefträger sieht so dreckig aus. Nee, den lassen wir nicht rein. Nee, der hat nicht die richtige Kleidung an, der Briefträger. Nee, von dem nehmen wir den Brief nicht ein. Das wäre ziemlich dämlich. Ne? So, aber oft sind wir so, weil uns an dem Esel, den Gott auserwählt hat, irgendetwas nicht passt, weil er nicht die richtige Kleidung anhat oder nicht die richtige Sprache und nicht die richtige Wortwahl oder nicht aus der richtigen christlichen Ecke kommt, nehmen wir die Post nicht an, die Gott uns liefern will. Und ich habe mich in meiner Jugend, damit meine ich so die Zeit so 17, 18, 19, 20 Jahre, sehr oft über manche Diener Gottes geärgert. Dass die so unchristlich waren. Ich habe mich über die geärgert, dass sie so unchristlich waren. Ich war damals in einer sehr strengen gesetzlichen Gemeinde. Und ich weiß, ab und zu hatten die einen Redner, der war ziemlich faszinierend. Ich glaube, es war der einzige halbwegs geisterfüllte Redner da in den ganzen Kreisen. Sonst war da, glaube ich, keiner. Aber, und so die Hälfte aller Leute haben sich bei dem bekehrt. Weil ich der einzige Geisterfüllte war, wie denn auch sonst. Aber ich fand den nicht so fromm, weil der hat dann sehr oft unflätige Worte von der Kanzel benutzt, der Prediger, obwohl er schon relativ alt war. Und er hat immer provoziert und hat immer Sachen gesagt, die angestoßen haben. Immer. So, und ich dachte so, und ich war mit Gott so ein bisschen am Hadern. Gott, warum machst du sowas? So. Heute wusste ich, das waren alles religiöse Geister, die der aufgescheucht hat. So. Das war schon, aber ich habe mich, und damals war das so, ich war richtig mit Gott, Gott, wie kann das sein, dass er sich traut, solche unchristlichen Dinge zu sagen und zu machen, und der ist ein Anstoß und so weiter, und trotzdem wirkst du durch ihn, hat mir überhaupt nicht gepasst. So. Nachher habe ich gemerkt, Gott mag das, so etwas zu machen. Er liebt es. Oder jeder, ich habe ihr später gemerkt, jeder Redner, durch den Gott uns eine Botschaft bringen will, Gott wird auch dafür irgendwie sorgen, dass wir uns irgendwelche Sachen an dem Redner auffallen, die uns einen Grund geben könnten, die Botschaft abzulehnen. Fast bei jedem ist mir das aufgefallen. So, wenn wir wollen, finden wir immer einen Grund, das Wort Gottes nicht anzunehmen. So, warum macht Gott das? Ja, um unser Herz zu prüfen? Wollen wir wirklich ihn? Oder wollen wir, dass die Menschen alle so sind, wie wir gerne hätten? Dann, Gott prüft uns immer, ob wir Anstoß nehmen. Immer. Habe ich darüber mal hier gepredigt? Über Anstoß nehmen? Weiß ich nicht. Habe ich schon vergessen. Ja. Jesus sagt in Matthäus, er wird am Ende der Zeit, vor seiner Wiederkunft, wird seine Engel aussenden und sie werden alle, die sich ärgern oder beleidigt sind, entfernen aus seinem Reich. Ups, das ist nicht cool. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da war es immer so, wehe, du bist irgendjemand zum Anstoß, dann warst du ein ganz großer Sünder. Und dann kam irgendwann, wenn du irgendetwas gesagt hast, was irgendeinem von den 300, 400 Zuhörern nicht gepasst hat, irgendwann kam dann der Pastor zu dir, ja, das, was du gesagt hast, das war nicht in Ordnung, weil du warst jemandem zum Anstoß. Wem denn? Ja, das sage ich nicht. aber die sind zu mir gekommen. Oder jemand kam zu mir, der sagte, du wirst dem und dem jemand zum Anstoß. Warum kommen sie nicht direkt zu mir? Ist es so etwas, ist Manipulation und Kontrolle. So etwas ist Feigheit. Ja? Wenn ich Anstoß nehme, aber nicht den Mut habe, direkt zu der Person zu gehen und sie zu fragen, warum hast du das gesagt? Das ärgert mich ja. So. Aber ich wähle irgendwelche Umwege und ich schicke den Pastor und so und ich habe dadurch der Prediger hat gar keine Chance, das zu erklären oder sich zu entschuldigen bei der Person, weiß noch nicht mal, wer das ist, das kann gar nicht geklärt werden. So etwas bringt nur Verwirrung, Kontrolle und das ist direkt aus der Hölle, ganz ehrlich. Naja, so, irgendwann stehen alle Prediger in so einer Gemeinde vorne und wollen keinem zum Anstoß sein. Und sagen nur noch Worte, die den Menschen gefallen und dienen den Menschen und nicht Gott. So, das geht überhaupt nicht. Ne? So, aber ich bin so aufgewachsen, man darf keinem zum Anstoß sein, okay, man will das ja auch nicht. Ne? Und Gott sagt ja auch, wehe denen, die ein Anstoß sind, wehe denen, durch die ein Anstoß kommen, ist überhaupt nicht cool. Ja? So, wenn ich extra ein Anstoß sein möchte, dann komme ich auch unter das Gericht Gottes. Aber Paulus sagt auch, wir sind allen ein Anstoß, die keine Lust auf das Kreuz haben. Wir sind denen ein Anstoß, ob wir wollen oder nicht. Und dafür können wir gar nichts. So, und Jesus sagt in Matthäus 13, falls ihr euch fragt, wo das hinführt, ich habe keine Ahnung. Ja, in Matthäus 13, Vers 41, das erzählt er so ein Gleichnis vom Unkraut und Feuer und so weiter, ne? Gleich wie man nun das Unkraut sammelt, Vers 40, und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Anstöße und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. So, alle Leute, die ständig, wenn ihr jemand seid, der ständig beleidigt ist oder sich ärgert über das, was Gottes Briefträger manchmal so an Post vorbeibringen, oder über die Kleidung der Briefträger, ihr habt ein Problem. Wirklich. Diese frommen, netten, alten Omas und Opas, die so geistig waren in meiner alten Gemeinde und immer wieder zum Gemeindeleiter kamen und sagen, ja, das war mir ein Anstoß, das darf er nicht mehr sagen. So, die haben ein Problem. Ja, das sind wahrscheinlich eine Menge religiöser Geister da. So, das traut man sich heute fast nicht mehr zu sagen, weil ältere Leute, die sind ja immer heilig, automatisch heilig und fromm und so. Und ich fühle mich ein bisschen blöd, dass ich als 36-Jähriger so etwas sagen muss. So, ich wäre gerne 90 und würde über die 80-Jährigen das sagen. So, dann hätte ich mehr Autorität, aber keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Ihr könnt, so, das ist, was ich wahrnehme, wirklich. Und es ist egal, wie alt wir sind. So, unser Herz muss rein sein. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen Freifahrtschein bei Jesus habe, wenn ich ab 60 bin. Und dann ist mein Charakter auch egal. Ich habe das bei einigen alten Leuten erlebt, wo sie dann wirklich alt wurden. Ich weiß das von meiner Uroma, wo sie dann auf einmal wirklich alt wurde. Die wurde unausstehlich. Und die war sehr fromm und sehr nett und sehr lieb. Aber auf einmal, wo sie dann schon mehr dement wurde, auf einmal kamen Sachen raus, die alle Leute geschockt haben. So, woher kommt das? Ja? Passiert da auf einmal irgendeine chemische Veränderung oder so? Und die hat nicht viel Medikamente, das kann durch Medikamente kommen oder so. Aber nee, das war immer in ihrem Herzen drin. Und damit wurde nie gehandelt. Und es wurde immer ein frommes Gesicht und ein frommes Äußeres nach außen. Aber in dem Herzen waren ziemlich viele Dinge, die nicht gut waren. So, und Jesus sagt, irgendwann wird das rauskommen. Irgendwann wird das alles rauskommen. Ja, und es ist besser, es kommt in diesem Leben raus, als erst wenn wir vor Jesus stehen. So, und es ist besser, wir tun Buße dafür. So, Jesus wird alle, die beleidigt sind, der wird die konfrontieren. Ja. Das ist schon heftig so. Okay, aber wie bin ich darauf gekommen? der Briefträger. Ne? Wir können Anstoß nehmen an dem, was Gott sagt. So. Fast immer, wenn ich hier bei euch gepredigt habe, dann war Gottes Gegenwart da. Und das ist für mich mehr eine Bestätigung, als wenn irgendjemand sagt, das hat genau gepasst oder nicht. Oder das war das Wort, was wir brauchten. Weil wir wissen ehrlich gesagt nicht so richtig, welches Wort wir brauchen. Und wenn ich überlege, welches Wort brauchen die, dann laufe ich ja Gefahr, den Menschen zu dienen. Es gibt einen Dienst für Menschen und es gibt einen Dienst Gott, für Gott. Ja. So, wir sehen das auch im Alten Testament. Es gab einen Dienst, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste reinging, hat er Gott gedient. Dann war es total egal, was die Menschen brauchen. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes. Und wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann werden früher oder später auch alle Nöte von den Menschen bedient werden. Weil es ist Gott selber da. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, es gibt viele christliche Dienste, oder gerade in Deutschland merke ich das, es gibt viele Dienste, Predigten, die auf die Nöte der Menschen abzielen. Ja, das kann man machen. Ja, die Leviten waren dafür da, um unter anderem auch den Menschen zu dienen und dem Haus zu dienen. Aber der hohe Priester, der war nicht dafür da, den Menschen zu dienen, der war dafür da, Gott zu dienen. Ja, und der ging ins Allerheiligste. Und der hatte den Kontakt mit der Gegenwart Gottes. Und das ist ein Unterschied. So, viele Predigten, die wir haben, die zielen auf uns, darauf ab, unseren Verstand zu erbauen. Das bewirkt aber sehr, sehr wenig Änderung. Wirklich sehr wenig Änderung. Es gibt wenig Prediger, die direkt zu unserem unsichtbaren Menschen predigen. Und unser unsichtbarer Mensch braucht nicht unbedingt eine strukturierte, logisch aufgebaute Predigt. Hat er gar nicht nötig. Weil unser Verstand braucht eine strukturierte, aufgebaute, logische Predigt. Der Verstand braucht das. Unser unsichtbarer Mensch, unser Geist braucht das nicht. Er braucht das Wort Gottes, den Samen, der da reinfällt. Und sobald der Same da reinfällt und Frucht bringt, kommt Veränderung. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir Deutsche sind darauf getrimmt, Dinge zu hören, die wir leicht nachvollziehen, verarbeiten können mit unserem Verstand. Und manchmal merken wir es gar nicht, wenn ein Prophet spricht, Gott durch einen Propheten spricht und er spricht zu dem Geist, zu unserem Geist. Die Worte Gottes. Und wir finden das langweilig und wir schlafen manchmal ein. Das habe ich oft erlebt. Ich war oft in der Situation, wo ich fast am Einschlafen war, weil ich nicht gemerkt habe, weil mein Verstand halt nicht bedient wurde in der Predigt. So. Aber die richtige Haltung, die wir dann haben müssen, ist einmal, wir müssen uns dagegen wehren, zu einschlafen. Und das zweite Mal, wir müssen ganz bewusst immer wieder die Entscheidung treffen, okay, ich empfange das jetzt. Ich empfange das jetzt. Es ist das Wort Gottes. Ich empfange das. Die Art und Weise, wie wir Dinge in unserem Geist empfangen, ist unter anderem durch eine Willensentscheidung. Das ist ganz wichtig, eine Willensentscheidung. Wir empfangen nicht einfach so irgendwie. Wir empfangen nur etwas von Gott, wenn wir ganz bewusst eine Willensentscheidung und manchmal auch eine Handlung oder so vollziehen. Dann empfangen wir das von Gott. Okay. Ich glaube, die Gegenwart Gottes ist mit die beste Bestätigung, die Gott geben kann. Das ist besser, als wenn Menschen kommen und sagen, das hat genau gepasst, das hat mir geholfen. Weil wir wissen nicht so ganz, was wir brauchen. Und Leute, die genau wissen, was sie brauchen und was Gott, die liegen meistens falsch. Ist wirklich so. Kann ich aus ganz, ganz viel Seelsorge in unserer eigenen Gemeinde so sagen. Gott sagt fast nie. Jemand kommt und sagt, ich habe das und das Problem und so. Und Gott sagt, nee, hast du nicht. Gott sagt, was anderes ist dein Problem. So, weil wir kennen unser Herzen nicht, wirklich nicht. Und was ich so glaube, was Gott hier tun möchte, wenn ich das so von meiner Außenseiterperspektive so beurteilen kann, und von den, wenn ich auf die Dinge gucke, die ich gepredigt habe und wo auf jeden Fall stark eine Bestätigung Gottes drauf war, ja, das war zum Beispiel die Predigt mit Sünden erlassen, die Predigt ein weiches Herz haben, arm im Geist sein. Ich habe sehr viel hier über ein weiches Herz, Liebe, Barmherzigkeit, Sünden erlassen, diese Predigt mit Sünden erlassen. Das ist alles, der Kern dieser Predigten ist alles, wir brauchen ein weiches Herz. Alle Kritik muss raus, alles negative Denken muss verschwinden, verurteilen, all diese Haltungen, das ist so das, was ich wahrnehme, wo Gott mit am stärksten kommt. Es ist nichts anderes als Demut, Selbstverleugnung, diese Sachen. Und so wie ich das sehe, ich kann falsch liegen, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht jede Woche hier. Aber so wie ich das sehe, möchte Gott irgendwo ein Fundament hier legen. So, für uns. Und wenn Gott hier bei uns ein Fundament legen will, heißt das, wir sind noch nicht da, wo wir hätten sein sollen vielleicht. Und wenn das Fundament noch nicht mal steht, kann auch das Haus noch nicht darauf gebaut werden, das Gott gerne bauen möchte. So, das ist auch immer so ein bisschen hart zu schlucken, ja. Aber das ist in unserer Gemeinde auch nicht anders. Wir haben sehr viele Leute, wo absolut kein Fundament ist. Und die fragen uns manchmal, warum predigt ihr nicht über Geistestaufe, über Geistesgaben oder über dieses oder über jenes? Ja, es gibt eine ganze Menge, worüber man predigen kann. So, mein Lieblingsthema, worüber ich am liebsten predige, ist über die Endzeit und über die Wiederkunft Jesu. Aber Jesus lässt mich nie darüber predigen. Ja. Weil das Fundament nicht steht. So, was ist denn das Fundament? Ja. Es ist zum einen Liebe. Ich werde jetzt so die grundlegenden Dinge so, die Jesus mir zumindest aus meiner Sicht beibringt. Wir müssen absolut wissen, dass wir geliebt sind, dass Gott uns angenommen hat. Ja, Römer 5, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. So, das haben wir bei manchen Christen ist es so, das haben sie geglaubt bei der Bekehrung und danach nie wieder. Danach nie wieder. Geglaubt. Ja? So, ist Gott ein Lügner oder was? Nein. Gott liebt euch auch jetzt noch und zwar jetzt noch viel mehr als vorher. Er hat euch geliebt, als ihr ein Sünder wart und er liebt euch, weil ihr seine Söhne seid jetzt. So, Gott liebt euch. Ja, da sind vielleicht eine Menge Dinge, okay, aber Gott liebt euch. So, das ist unabhängig davon, welche Sünde ihr immer wieder begeht und wovon ihr alles noch nicht frei seid. Gott liebt. Das ist eine absolute Tatsache. Die Liebe ist einerseits ein Fundament. Diese Liebe und Annahme Gottes, das ist das Fundament. Die Liebe aus reinem Herzen, das ist ein Ziel. Das ist das Endziel des Gebotes. Und Gebot bedeutet das ganze Wort Gottes. Oder das ganze Alte Testament. Das Endziel des ganzen Alten Testamentes ist das Wort. Liebe aus reinem Herzen. So, das ist ein Ziel. Das ist ein sehr hohes Ziel. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ja? Aber eine Grundlage ist zu wissen, dass ich bei Gott angenommen und geliebt bin. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt. Und dann kommt dieser kleine Nebensatz noch an diesen Vers angeheftet und niemandem etwas vorwirft. Niemandem etwas vorwirft. So, Gott macht euch keine Vorwürfe. Ja. Zum Beispiel eine Geschichte, wo Gott mir das sehr deutlich gezeigt hat, ist mit Kain. Kain wird wütend, nachdem Gott einen Unterschied macht und sein Opfer nicht annimmt. Okay. So, warum macht Gott solche unfairen Sachen? Ja, die Frage müsst ihr euch alle stellen. Garantiert hat in eurem Leben Gott auch schon mal eins eurer Opfer nicht angenommen und das Opfer von eurem Kollegen, Freund, Nachbar oder was weiß ich, Arbeitskollegen angenommen. Oder ein Bekannter hat einen Segen bekommen, ihr nicht. Vielleicht war der Bekannte sogar viel unchristlicher als ihr. Ist mir häufig passiert. So, ja. So, und das ist, warum macht Gott sowas? Daniel, wann habe ich angefangen? Keine Ahnung, okay. Nicht die. Warum macht Gott so einen Unterschied? Aus einem einzigen Grund. Im ersten Johannesbrief steht, Kain war von dem Bösen von Anfang an. Kain war ein Mörder von Anfang an. Okay. Das heißt, Kain hatte seit seiner Geburt Mord in sich. So, Kain wusste das nicht, Gott wusste das. So, Gott wusste auch, wenn er diesen Mord in sich nicht los wird, wird es ihn umbringen. Also muss Gott was machen, damit Kain Bescheid weiß. Deswegen macht er einen Unterschied und nimmt sein Opfer nicht an. Aus dem gleichen Grund macht er bei euch einen Unterschied. Um euch auf Dinge in eurem Herzen aufmerksam zu machen, von denen ihr nichts wisst. Das macht Gott oft so, indem er unsere Alltagssituation so arrangiert, dass aus uns Dinge vorkommen, von denen wir gar nichts wussten. Dass wir auf einmal plötzlich ausflippen, obwohl wir doch ein Zeugnis auf der Arbeit sein wollten. und wir verlieren die Beherrschung, zum Beispiel. Oder wir begehen irgendwelche Sünden, von denen wir dachten, wir wären nie dazu in der Lage, die zu begehen. So, dann kommt die Wahrheit, okay, wir sind doch in der Lage, die zu begehen. Und die Wahrheit ist auch, das waren keine Ausrutscher, sondern die Dinge sind wirklich in uns. Wenn wir sie einmal getan haben, sind sie auch in uns. Das sind keine Ausrutscher. Das ist unsere Natur. So, wenn wir uns dem stellen, dann akzeptieren wir Gottes Warnsignal oder Gottes Reden. Ja? Wenn wir dagegen nur beten, Gott, bitte, mach doch, dass ich einen frommeren Chef kriege, der mich nicht ständig ungerecht behandelt, dann wollen wir über Gottes rote Ampel fahren. Ja? In solchen Gebeten. Oder Gottes Stoppschild ignorieren. Das geht nicht. Aber was viel wichtiger ist, wenn wir versagen, wenn auf einmal wir, zum Beispiel Kain wird wütend und er wird so wütend, dass es ihm äußerlich anzusehen ist. Sein Angesicht senkte sich. Es war ihm äußerlich anzusehen, der hat ein Problem, der Junge. So. Und ist Gott sauer auf ihn? Nein, überhaupt nicht. Gott kommt zu ihm und erklärt ihm das. Sagt Kain, warum bist du wütend? Gott macht ihm keinen Vorwurf. Ja. Gott fragt ihn, Kain, siehst du, was mit dir los ist? Gott stellt dir andauernd diese Fragen. Adam, wo bist du? Hagar, wo bist du? Kain, warum bist du wütend? Kain, wo ist dein Bruder? Gott weiß die Antworten auf diese Fragen. Ne? Natürlich weiß Gott das, aber er stellt diese Fragen, um uns einen Spiegel vor unser Gesicht zu halten. Und Gott ist nicht wütend. Kain, warum bist du wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Warum bist du so wütend, dass sogar äußerlich das zu sehen ist? Was ist los mit dir? Ja. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, lauert die Sünde vor deiner Tür und ihr Verlangen soll auf dich gerichtet sein, ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. So Gott erklärt, Gott hält Kain sogar eine Predigt und erklärt ihm, was mit ihm passiert. Kain, ne, hier ist die Sünde und die will rein und du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Gott ist überhaupt nicht wütend, Gott macht keinen Vorwurf. Gott kommt nicht, boah Kain, was soll das? Weißt du nicht, dass das nicht christlich ist und das ist böse, was du hier tust und so, beherrsch dich mal. So, nein, das ist ja nicht keine Lösung. Die Lösung ist die Natur von Kain und da muss eine tiefe Änderung innerlich passieren. So, und dann, Kain ignoriert Gott, er reagiert überhaupt nicht auf Gott. Ja? So, wenn ihr merkt, dass Gott mit euch redet, was macht ihr dann? Ja? Zum Beispiel in einer Veranstaltung wie dieser. Ihr merkt, boah, das spricht mich an. Was macht ihr dann? Die beste Art und Weise ist, sofort zu reagieren. Noch nicht mal bis zum Ende der Predigt zu warten. Wenn der Prediger einen Altarruf macht oder so, ich mache sowas ja nicht, also ich vergesse das immer. Ja, der Heilige, so, das Beste ist wirklich sofort, wenn ihr merkt, das spricht mich an, sofort mit Gott in Verbindung gehen, während der Predigt noch. Ja? Und sofort darauf reagieren. Und Gott antwortet, eine Reaktion. Kain zeigt überhaupt keine Reaktion darauf. So, Kain ignoriert das im Grunde. Ne? Sondern ihr müsst auch nicht bis zum Ende der Predigt warten. So. Besser beim Ende der Predigt kommt eine Reaktion, als wenn nie irgendwas kommt. So, irgendwann, sobald ihr merkt, Gott spricht. Es ist immer so ein Zeitfenster, wenn Gott uns anspricht. Und wir merken, oh, das ist jetzt für mich so. Aber wenn wir danach wieder unser normales Leben so, weil irgendwann nimmt die Intensität wieder ab. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Irgendwann wird uns das wieder, es gibt so ein Zeitfenster, da ist es uns sehr klar und der Ernst der Lage ist uns bewusst. Aber wenn wir das ignorieren, irgendwann ist das dann auch wieder so, ja, okay, ja. So, ne? Es ist dann nur eine Erinnerung, das verblasst. Und wir müssen das merken, solange Gott uns dieses Zeitfenster da ist, solange das so wirklich intensiv da ist oder uns trifft, das ist der Moment, wo Gott uns nahe ist. Und da müssen wir mit ihm reagieren. Ja? Da müssen wir darauf reagieren, wenn ihr merkt, das ist es jetzt so. Und so müssen wir lernen, ständig auf Gott zu reagieren. Kain hat das nicht gemacht. Ne? Wenn er das gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich seinen Bruder nicht umgebracht. Wäre es nicht so weit gekommen. Und selbst nachdem Kain schon seinen Bruder getötet hat, also ich wäre garantiert dann mit Vorwürfen auf ihn gekommen, macht Gott immer noch keinen Vorwurf. Gott macht keinen Vorwurf. Gott kommt zu ihm, wo ist dein Bruder Abel? Er kommt nicht, was hast du gemacht? So, das ist nicht Gottes erste Reaktion. Wirklich. Gott liebt Kain immer noch als Sünder, der er immer schon war. Gott, genauso liebt Gott euch. Und wenn ihr auch nur einmal irgendwie ausrastet und sonst nie, Gott ist, und ihr seid völlig überrascht, wie konnte mir das passieren? Gott ist nicht überrascht, weil er von Anfang an wusste, die und die und die Sachen sind in dem Herzen. Und wenn die Umstände so sind, dann wird das rauskommen. Wenn die Umstände vielleicht nett sind, dann wird es nicht rauskommen. Ja, Gott weiß das. Gott ist nicht enttäuscht. Ja, und Gott glaubt mir, Gott stellt sich nie die Frage, wie konnte er nur sowas tun? Weiß er denn nicht, dass ich für ihn gestorben bin? Wie konnte er nur diese Sünde begehen? Sowas wird Gott nicht. Gott ist gestorben, weil er genau weiß, wir sind alle dazu in der Lage, diese Sünde zu begehen. Deswegen ist Gott gestorben, wirklich. Ja, so das ist die Annahme, die Liebe Gottes. Gott ist kein nicht böse. Und wisst ihr was? Kein zeigt Gott den Mittelfinger mit seinen Worten. Wo ist dein Bruder Abel? Es geht mich das an. Bin ich meines Bruders Hüters? Ja, bist du? Ja, Gott hat uns Menschen nicht unabhängig voneinander geschaffen. So, Einzelgänger ist überhaupt, ich bin eigentlich von meiner Natur aus voller Einzelgänger. Mich haben Leute immer genervt. So, Gott hat das verändert. Und ich merke, wie nicht von Gott das ist. Ne? So, aber Gott kommt wieder. Kain hat wirklich jetzt schon die Tat begangen. Und Gott kommt und macht ihm keine Vorwürfe. Und nachdem Kain sagt, Gott, du kannst mich mal, lass mich in Ruhe, dann erst setzt der Fluch ein. Gott hätte den Fluch auch schon, weiß ich nicht, früher einsetzen lassen können oder so, weiß ich nicht. Ne? Aber Gott gibt ihm immer wieder die Chance, die Konsequenzen seines Handelns noch aufzuhalten. So, aber irgendwann ist die Grenze überschritten, weil sonst lernt der Mensch auch nichts. Und Gott muss auch die anderen Menschen vor uns dann schützen. Ne? Und dann trifft der Fluch ein. Und dann ist Kain unter dem Fluch. Der Fluch ist übrigens sehr interessant. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er künftig keinen Ertrag mehr geben. Ne? In meiner Schule, den Schülern sage ich, erkläre ich den Fluch immer so, wenn du für die Arbeit lernst, wirst du am nächsten Tag alles vergessen haben. Oder trotzdem keine Note, gute Note schreiben. Oder wenn wir arbeiten und Geld verdienen und am Ende des Monats ist trotzdem nichts übrig, obwohl wir eigentlich gut verdienen. Okay, das ist ein Fluch. Ja, das ist dieser Fluch hier. Und unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Du wirst dich nirgendwo wie zu Hause fühlen. Du wirst dich immer wie das fünfte Rad am Wagen fühlen. Obwohl du vielleicht die wichtigste Person bist oder so, wirst du dich trotzdem... Das ist ein Fluch, unter dem Kain war. Und Kain ist unter diesem Fluch. Und Kain sagt, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Und er beschwert sich bei Gott über diesen Fluch und sagt, die Leute werden mich jagen wie Vieh, die werden mich umbringen, weil ich das getan habe. Also Kain weiß, die Leute werden mich hassen, die werden sauer auf mich sein. Ne? Und was macht Gott? Obwohl er noch unter dem Fluch ist, gibt Gott ihm trotzdem noch einen Segen und kümmert sich um ihn. Sagt, ja, ich werde ein Zeichen an deine Stirn machen, sodass keiner sich trauen wird, dich anzurühren. Gott, ich sehe da nicht, dass Gott sauer auf Kain ist. Sehe ich nicht. Ich glaube sogar, dass Gott es wirklich schwer fiel und dass er diesen Fluch nicht gerne ausgesprochen hat. Nicht von Herzen plagt der Herr die Menschenkinder. Steht in Klagelieder oder Prediger? Klagelieder. Nicht von Herzen plagt der Herr die Menschenkinder. Gott macht sowas nicht gerne. Gott hat keine Freude daran, Flüche über uns auszusprechen. Und selbst in dem Fluch ist dann noch die Barmherzigkeit Gottes zu sehen. So, Kain ist es völlig egal. Kain schnallt das nicht. Und die Geschichte endet damit, dass da steht in Vers 16, er ging weg von der Gegenwart des Herrn. Er ist von Gott weggelaufen. Kain hat sich wirklich selbst dafür entschieden. So. Gott war nicht sauer auf ihn. Und glaubt mir, wenn Gott nicht sauer auf Kain ist, wird er auch nicht sauer auf euch sein. So, die meisten von euch hier haben noch keinen Menschen getötet. Ja? Zumindest nicht, wahrscheinlich nicht mit ihren Händen. So, im Gedanken vielleicht. Ja. Im 1. Johannesbrief steht, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. So, ja. Und wenn wir mit diesem Hass nicht aufräumen, dann kann es gut sein, dass der Mord irgendwann geboren wird. Aber das ist ein Fundament, dass wir wirklich wissen, okay, Gott, ich bin bei Gott angenommen, Gott liebt mich. Ja, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Auch die Sünde nicht. Und es steht geschrieben in Römer 8, 26 oder 27, dass alle Dinge mir zum Guten dienen. Glauben wir das? Soll ich mal ein paar religiöse Geister aufscheuchen? Bedeutet alle Dinge auch, all die Male, wo ich in Sünde gefallen bin, dient mir das auch zum Guten? So. Also so wie ich alles, das Wort alles verstehe, meint das meistens auch alles. Ne? So, ja. Ne? Das rechtfertigt nicht die Sünde und so, aber letzten Endes wird es dazu dienen, dass die Gnade noch größer ist. Alles dient uns zum Guten. Und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Auch nicht die Sünde, die wir begehen. Kain hat es nicht geschafft, Gottes Freundlichkeit und Güte loszuwerden. Hat er nicht geschafft. Ja? Und ihr könnt das auch nicht schaffen. Ihr könnt euch das vielleicht einreden. Ihr könnt den Lügen des Teufels glauben. Aber es ist nicht die Wahrheit. Gott liebt euch. Gott ist nicht sauer auf euch. Gott macht euch keine Vorwürfe. Und selbst wenn ihr mitten im Fluch seid, ist Gottes Erbarmen immer noch da. Und das heißt nicht, dass wir im Fluch bleiben sollen. In Hosea steht, mitten im Tal Achor, das Achor heißt Problem, Trübsal, Schwierigkeiten, mitten im Tal Achor wird Gott eine Tür der Hoffnung geben. Irgendwo in dem Fluch, in dem wir stecken, in den Problemen, die wir stecken, irgendwo ist eine Tür der Hoffnung. Wir fangen besser an, die zu suchen. Ja, irgendwo ist eine Tür der Hoffnung. Die Tür der Hoffnung werden wir nie finden, wenn wir deprimiert sind, wenn wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, alles ist doof. Wir werden die Tür der Hoffnung nie sehen. Die kann man nicht immer sehen. Wir werden die Tür der Hoffnung nicht sehen, wenn wir nur kritisieren und nur meckern. Wir werden die Tür der Hoffnung nicht sehen, wenn wir voller Selbstmitleid sind und uns nur als das Opfer sehen. Dann wird diese Tür der Hoffnung unsichtbar bleiben. Ja. Wir werden die Tür der Hoffnung sehen, wenn wir anfangen, inmitten unserer Probleme Gott zu danken. Durch eine stumpfe Willensentscheidung, wo alle Gefühle in uns eigentlich nicht dafür sind. Das wird die Tür der Hoffnung sichtbar machen, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Wenn wir für all die Buße, für all die Kritik, für all das Murren Buße tun, das wird die Tür der Hoffnung sichtbar machen im Tal unserer Probleme. Ja. Und dann werden wir auch Stück für Stück immer mehr die Freundlichkeit, die Güte, die Barmherzigkeit Gottes sehen. Und die Freundlichkeit Gottes leitet uns zur Buße. Nicht der Hammer des Gerichtes, den Gott über uns schwingt. Der leitet uns nicht zur Buße. Ja? Bei Pharao hat man das gesehen. Hat ihn nicht zur Buße geleitet. Gott hat so ziemlich heftig das Gericht über Pharao ergehen lassen. Hat sein Herz nur noch weiter verhärtet. Ne? Wir wünschen uns ja manchmal, dass Feuer vom Himmel fällt auf all die anderen. Das wird sie nicht verändern. Das wird sie vielleicht aus dem Weg schaffen, aber es wird sie nicht wirklich ihr Herz verändern. So die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Und deswegen kann uns, ja, Gott, wenn wir irgendwann mal tot sind, oder diese Hülle, diese Wohnung hier verlassen, aus Fleisch und Zellen und Blut, und vor Gott stehen, ich bin mir sicher, also Gott hat mir das so gesagt, ich habe es noch nicht so in der Bibel so direkt gefunden. Ich bin mir so hundertprozentig sicher, das ist jetzt meine Meinung, dass wir dann, wenn wir vor Gott stehen, eine Sache erkennen werden. Nämlich, dass Gott sich unser ganzes Leben lang hier auf Erden, werden wir sehen, wie Gott sich angestrengt hat, uns zu gewinnen. Mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte. Wie er in all den Situationen versucht hat, uns irgendwie unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, unsere Bejahung zu kriegen. Wir werden das sehen. Und das wird einigen von uns sehr peinlich sein. Und wir werden es wirklich sehen, dass es wirklich stimmt. Und wenn wir aber das ganze Leben lang nur gemeckert haben und wo ist Gott, warum ist Gott nicht da, warum zeigt sich Gott nicht, warum segnet er mich nicht, warum funktioniert das bei allen anderen, nur bei mir nicht, ja. Und dann stehen wir vor Gott und auf einmal sehen wir, stimmt einfach nicht. Gott war immer da. So, ich habe ihn nicht gesehen, weil mein Herz so blind war, die Augen meines Herzens. Wenn wir voller Kritik sind, voller Bitterkeit, voller Unvergebenheit, voller Selbstmitleid, und dann sind die Augen unseres Herzens aber sowas von blind. Wir werden das nicht sehen. So, aber wenn wir dann vor Gott stehen, ich bin mir so ziemlich sicher, dann werden wir sehen, wie Gott unser ganzes Leben lang versucht hat, mit seiner Liebe uns zu ziehen und uns zu gewinnen. Und Gott kann unseren, Gott wird unseren Willen, er kann schon, aber er wird unseren Willen nicht einfach übergehen. Er macht etwas und er wartet immer auf unsere Willensentscheidung, wie wir darauf reagieren sollen. Ich bin mir absolut sicher, das wird für einige von uns, wenn sich dann ganz schön doof beifühlen. Oh Mist, ich habe mein ganzes Leben lang nur gemeckert und mich als Opfer gesehen. Und Gott war da und er war in der Situation und er hat da noch Schlimmeres verhindert. Und er konnte da nichts machen, weil ich so nicht auf ihn reagiert habe und weil ich seinem Wort ungehorsam war und nicht gedankt habe und nur gemeckert habe. Und dann werden wir am Ende sagen, ja Gott, du hast recht. Das steht übrigens in der Bibel, dass irgendwann alle Zungen bekennen werden, dass wir durch unsere eigenen Worte werden wir überführt werden. Und Gott wird als gerecht dastehen. Das werden wir dann in dem Moment, wir werden wirklich sehen, das ist wirklich die Wahrheit. Gott wird uns nicht lange überzeugen müssen davon, wenn wir vor ihm stehen. Weil Gott ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wenn wir dann mit dieser Person gegenüberstehen, dann sehen wir auch, wie die Dinge wirklich sind. Okay. Das ist ein wichtiger Teil. Ja, die Gottes Güte, Freundlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit, seine Annahme. David sagt, deine Sanftmut macht mich groß, Gott. Deine Sanftmut, dass du dich herablässt und dich überhaupt mit mir beschäftigst. Ich erlebe immer wieder, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten oder so kam zu mir ein Bekannter, der ist auch nicht in unserer Gemeinde oder so, aber er sagte mir, ja, der liebe Gott, der wird ja böse jetzt auf mich sein, so, weil ich nicht den Zehnten gebe. Ne? Sag ich so, wie kommst du denn darauf, dass Gott böse auf dich ist, weil du nicht den Zehnten gibst? Ja, der und der, so ein anderer Kollege, hat ihm das gesagt. Ich muss den Zehnten geben, sonst kommt der Fluch über mich und so weiter und so fort. Stimmt ja auch. So. Ne? Und zum Glück war ich gerade nicht von einem Geist der Theologie besessen, sondern habe den Heiligen Geist gehört. Der Heilige Geist sagt mir, halt bloß die Klappe. So, bevor du jetzt irgendwie was sagst. So, und auf einmal merke ich, der Heilige Geist zeigt mir, diese Person ist voller Selbsthass und Verdammung. Und ständig ist dann eine Horde Dämonen, die ihn verklagt, wegen allem, was er tut. Sein Herz will das wahrscheinlich gar nicht. Sein Herz will Gott eigentlich Gott gehorchen. Ne? Aber die Person hat sehr viel Missbrauch erlebt und die hat keine Ahnung, dass Gott ein liebender Vater ist. Null Ahnung, hat das nie auch nur annähernd gespürt oder geschweige denn Menschen gehabt, die eine liebevolle Vaterfigur für sie waren. So, das, ich kannte seine Geschichte und der Heilige Geist zeigte mir das in dem Moment alles so. Ne? Und er sagt mir, wehe, du sagst ihm, er soll den Zehnten geben. Und ich sage ihm dann so, weißt du, wenn du Gott etwas geben willst, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gib ihm so viel, wie du geben kannst, wie du dich, gib ihm die Menge Geld, wenn du ihm was geben möchtest, wo du noch ein fröhliches Herz bei hast. Und wenn das weniger als der Zehnte ist, ist es okay, sage ich ihm so. Okay, Gott. Und ich spüre den Frieden Gottes und ich merke, das ist voll die Weisheit. Und Gott erklärt mir das nachher so. Ne? Das Witzige war sogar, das mit dem Zehnten geben, das war noch nicht mal irgendein charismatischer Bruder, das war so ein Bruder aus einer sehr konservativen Gemeinde und so. Ich dachte nur, das war der Teufel. Der hat das benutzt, um ihn noch mehr in Verdammung zu bringen. Ja? Und das ist die Wahrheit. Viele von uns, wir sind, das Normale ist, dass wir den Zehnten geben. Das ist das Normale. Und cool ist, wenn wir noch mehr als den Zehnten geben. Aber das ist das Normale. Aber die meisten von uns sind noch unternormal. Und wenn man unternormal ist, ja, zum Beispiel normal ist, dass man sein Alltagsleben mit Jesus im Griff hat und so, und dass man im Alltag so leben kann, dass man dass dein Lebensstil ein Zeugnis ist, dass du nicht jemand bist, der unzuverlässig ist oder so, ne, dass normal ist, sagt Paulus, dass du deinen Chef so ehren kannst, dass das Zeugnis Jesu nicht verlästert wird, selbst wenn der Chef dich andauernd ungerecht behandelt und so, ne, das normal, wenn wir so lesen, was das Normale ist, ne? Und manche Nicht-Christen schaffen ja besser, ein normales Leben zu führen als die Christen. So, zumindest diese normalen Leben. Ob das alles so richtig und gut und geistig ist, ist eine andere Sache. So, ne? Klar, aber viele Christen, ne, Gott errettet die Schwachen und die Kranken. Das ist so. Paulus sagt, schaut euch doch mal selber an. sind nicht viele Weise da, ne? Und das ist okay. So bei uns in der Gemeinde, da hat Gott eine Familie errettet, die waren wirklich fertig. Wirklich. Ne? Ich habe jetzt das Zeugnis, der Vater der Familie hat das komplette Zeugnis mal aufgeschrieben. Ne? Seine Töchter haben den mehr als einmal von der Brücke gezerrt, weil er sich runterspringen wollte. Und er hat mehr als einmal seine Frau grün und blau geschlagen im Sumpf zu Hause. Und die waren natürlich schön in der Gemeinde. Und sonntags haben sie es immer geschafft, nett auszusehen als Familie. So, ne? Aber im Alltag, der war in der Stadt bekannt dafür. Ne? Für all die, so. Und die Familie war total kaputt. Und er hat mehr als einmal versucht, sich umzubringen. Und Gott hat die Familie so krass verändert, dass alle Leute, die die Familie kennen, jetzt wissen wollen, welche Gemeinde, wo gehen die hin? Was hat die verändert? So, die bringen ständig neue Leute mit. Die einfach total neugierig sind. Ne? Aber wenn Gott uns aus dieser tiefen Grube rausholt, sind wir ja noch nicht gleich von total kaputt zu super hochgeistlich. Und ganz ehrlich, wir müssen erstmal lernen, mit Gott unseren Alltag zu meistern, bevor wir für Gott die Welt gewinnen wollen. Weil sonst gewinnen wir für Gott die Welt und sind ein total schlechtes und Gott, der Name Gottes wird verlästert, weil wir auf der Arbeit unseren Job nicht gut erledigen. Oder weil wir den Chef fragen, ob wir frei kriegen, weil wir noch unsere Predigt vorbereiten müssen. So. So. Ja, ganz ehrlich so, ne? Vor allem wenn das noch ein nicht christlicher Chef ist oder so. Aber selbst beim Paulus sagt, selbst wenn eure Herren gläubig sind, solltet ihr ihnen umso lieber dienen. Ne? So dass sie nicht noch extra Stress haben wegen euch. So. Ne? Und wenn Gott uns von ganz unten rausholt, ne, wir waren vielleicht irgendwie drogensüchtig oder so. Das erste Wunder, was Gott in unserem Alltag tun will, ist, dass wir erstmal lernen, normal zu werden. Dass wir bei normal ankommen. Und wenn wir bei normal sind, dann gehen wir weiter. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? So ganz oft sehe ich, dass Christen sind völlig fertig, völlig am Ende. Dann kriegen sie irgendwelche Bücher in die Hand. So, wo, ne, du wirst Zeichen und Wunder tun und dies und das und jenes alles so. Und sie haben die normalen Basics noch nicht mal drauf. Und dann probieren sie das und das bringt nur Chaos. Das bringt wirklich nur Chaos. Ne? So, normal ist, wenn wir wissen, Gott liebt uns. Wir sind angenommen bei Gott. Ne? Paulus sagt, die Jungen, die haben den Teufel überwunden. So. Und die Väter, die kennen dann, so, der listet das ja so auf. So, ne? So. Ein Zeichen der geistlichen Jugend ist, dass man den Teufel und die Sünde überwindet. So. Viele sind da noch nicht. Das ist einfach so der Zustand. Ist doch nicht schlimm. Gott ist ja nicht sauer auf uns, dass wir da noch nicht sind. Ja? Und solange wir noch atmen, ist auch noch die Chance zur Veränderung da. Und letzte Wort noch nicht gesprochen. Ne? So, ich spreche das nicht nur zu eurer Gemeinde. Ich würde das Gleiche bei mir in unserer Gemeinde sagen. Ne? Wir müssen wirklich sehen, wo stehen wir mit Gott. Und Gott will ein Fundament legen. Und wenn das Fundament nicht gelegt ist, wird das Haus darauf einstürzen. Alles Geistliche, jeden geistlichen Dienst, den wir vielleicht später mal haben würden, wollen, gerne oder so, wird einstürzen, wenn das Fundament nicht gelegt ist. So, das ist wirklich wichtig. So, ne, und Liebe, Annahme ist eine der Sachen. Es steht zum Beispiel in 1. Korinther 13, steht die Liebe, denkt nichts Böses. Die meisten Christen haben ein Problem mit bösen Gedanken und wissen noch nicht mal, wie sie die Gedanken, die werden zugeschossen vom Teufel mit bösen Gedanken über andere Diener Gottes, Gedanken der Kritik, über die Brüder und Schwestern, oh, warum hat er das gesagt, was hat er damit gemeint, bestimmt meint er das und das, wollte er das und das über mich sagen, das sind alles Dämonen, die uns zulabern. Ne? Viele Christen, die können noch nicht mal mit Mann und Frau normal umgehen. Da kommt irgendein Jugendlicher und sieht ein hübsches Mädchen oder irgendein Mädchen und hat Angst, sich daneben zu setzen. Oh, was wird die über mich denken? So, die ist ja nicht meine Liga und so, ne? Und oh, bestimmt denkt sie, ich will sie jetzt sofort anmachen und da geht voll der Film im Kopf ab. Und das sind alles Dämonen. Und die verhindern, dass wir eine ganz normale Beziehung haben und dass wir ganz normal reden können wie zwei Menschen. So, das können dann manchmal die Nichtchristen, können das dann besser als wir. Oder der Junge sitzt da und was ist, wenn ich jetzt mit ihr rede und sie geht einfach weg und sie wird mich ablehnen und dann haben wir Angst vor Ablehnung und so. Das sind wirklich Dinge, wenn die in uns wirken, sind wir noch nicht bei normal angekommen. Ja? Und das ist auch nicht schlimm. Gottes Kraft ist da. Ja? Gott wird uns, das muss uns erstmal klar werden, diese Dinge alle. Ja? So, Gott möchte uns da ja auch rausholen. Und Gott, ich glaube, Gott möchte das hier machen. Ein wirklich gesundes Fundament zu legen. Ganz oft ist es so, wir finden irgendeinen Diener Gottes, der eine neue Offenbarung hat oder der eine ziemlich gute Offenbarung von Gott bekommen hat, die bei ihm wirklich funktioniert. Dann hören wir uns den an oder lesen sein Buch, probieren das aus, es funktioniert 2 Wochen, 2 Monate lang und irgendwann funktioniert es nicht mehr. So. Warum? Weil das Fundament bei uns nicht gelegt ist dafür. Ja. Eins von meinem Leben aus mit das wichtigste Fundament, was bei mir gelegt wurde und auch erst seitdem, das ist vor ungefähr 4, 5 Jahren passiert, seitdem kann ich wirklich sagen, dass mein Christenleben so konstant, stetig steigend ist und nicht die ganze Zeit so hoch und runter geht. Seitdem ist es wirklich nicht mehr so. Ja. Und es wird besser und besser und besser und besser. Und da war auch kein Absturz. So, und das war die Offenbarung von Stolz und Demut. Und vor allem die Offenbarung, dass das nicht so eine einmalige Lehre ist, die ich einmal verstehe, sondern dass das ein Lebensstil ist. Und das ist eine weitere Sache, die absolut notwendig ist. Und ganz ehrlich, egal was ihr von Gott bekommen habt, ja, wenn diese Sache mit Stolz und Demut, wenn uns das nicht klar ist, dass wir uns demütigen müssen, dann wird jede andere Offenbarung wird früher oder später einstürzen oder nicht funktionieren. Irgendwann nicht mehr funktionieren. Wird nicht mehr funktionieren. Warum? Gott sagt, wenn wir in Stolz geraten, wenn wir im Stolz leben, ist die Gnade blockiert. Gott widersteht uns. Ohne Gnade kriegen wir wie viel? Gar nichts. Nichts, gar nichts. Ja. So, und wo ich mich wirklich entschlossen habe, okay, ich werde jetzt alle meine Sünden offenlegen. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass ich nicht so heilig bin, wie sie mich halten. Und bin ich wirklich nicht, ja? So. Ich weiß noch gut, als wir unsere Gemeinde gegründet haben, die ersten 2 Jahre waren wir jeden Sonntagnachmittag für Leute am Beten. 2, 3 Stunden. Und ganz ehrlich, es hat mich genervt. Ich wollte lieber essen, ich wollte lieber mit den anderen Jungs von unserer Gemeinde Kicker spielen und so. Ich hatte keinen Bock. Und Gott hat mich die ganze Zeit benutzt. Und unzählige Leute freigemacht. Das war cool. Am Anfang war das sehr cool, ja, aber irgendwann wurde es auch langweilig. Irgendwann hatte man so, ne? Und ich saß da und mein Fleisch hat überhaupt keine Lust, geistlich zu sein. So, und manche Leute sind dann geschockt, wenn man sagt, ja, ich habe überhaupt keinen Bock zu beten für dich. So. Gut, das sagt man denen dann so nicht, aber manchmal sagen, ich gebe das dann in der Predigt zu dir. Ich habe überhaupt keine Lust, die Bibel zu lesen oder irgendwas zu tun, so. Aber das ist mein Fleisch. Ich entscheide, das muss halt sterben. Ich entscheide mich dann dafür, ein Gefäß zu sein. Und dann ist es egal, ob ich keinen Bock habe oder nicht. Wenn ich ein Gefäß bin, kommt Jesus durch mich. Und dann macht er Sachen so. Ne? Ich habe auch nicht immer Lust, morgens 1,5 Stunden zu fahren, nach Essen. So. Aber ich entscheide mich dafür. Und mein Fleisch hat zu sterben. Wenn mein Fleisch keine Lust hat, tja, Pech fürs Fleisch. So. Du bist tot. Fleisch. Du hängst am Kreuz. Ne? Aber ich werde nicht so tun und rumerzählen, wie toll ich das finde. Und wie so. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes ist und das werde ich. Ne? Und dem Moment, wo ich im Fleisch lebe und nicht ein Gefäß für Gott bin, ist all der Dreck wieder da. Und ich habe mich damals entschlossen, sobald das passiert, ich werde es den Leuten sagen. Und die sollen wissen, wie ungeistlich ich bin. Ne? Und ich werde mich demütigen. Und wenn ich gesündigt habe, vor allem auch wenn ich nicht absichtlich gesündigt habe, aber Gott, ich merke dann, Gott überführt mich, das war nicht in Ordnung, ich werde mich entschuldigen. Und auch vor der ganzen Gemeinde. So, das war wirklich eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe und die ich bis heute so durchzog. Und ich, so, heute mehr als noch da. Am Anfang ist das ziemlich schwer. Das ist so, keine Ahnung, die ersten 10.000 Mal ist das richtig schwer. So, ne? Irgendwann findet sich das Fleisch wahrscheinlich damit ab, dass es so zu sterben hat. Aber irgendwann merkt man, was für ein gewaltiger Segen. So, ich lebe auf Arbeitsstelle so. Ja? Ich sag meinem Chef manchmal, wenn ich keinen Bock darauf habe, so. Ne? Und ich sage, aber ich mache es trotzdem. Wenn du sagst, so, ne, ich sage ihm das. Also ich bin total ehrlich. Oder ich sage ihm auch, das kann ich. Ich glaube, das kann ich nicht. Ich tue nicht so, als ob ich das kann oder. Ich bin total ehrlich da. Und es ist jedes Mal, ich krieg voll den Segen. So. Ne, und das ist wirklich erstaunlich. Ich kriege wirklich, Gott gibt mir eine Extrawurst nach der anderen. So. Ne. Wenn wir uns demütigen, kriegen wir Gnade. Also Extrawurst, Gnade. So. Ja. Dann kriegen wir Dinge, die andere Leute, die im Stolz sind, kriegen die nicht. So. Aber sich demütigen fordert halt einen Preis. Man ist dann nicht mehr der Tolle. Man muss dann halt Dinge erzählen, die man eigentlich lieber verheimlichen will. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Aber je mehr wir das machen, umso mehr kann Jesus in uns sichtbar werden. Umso mehr wir abnehmen, umso mehr nimmt er zu, umso mehr unser Ruf runtergeht, umso mehr wissen die Leute, okay, wenn Gott den Esel benutzt, das kann nur, das ist ein Wunder. Das muss Jesus in ihm sein. Das ist er nicht. Ja. Das ist eine weitere absolute Grundlage. Das ist Christus in uns. Das Evangelium ist nicht, dass wir für Gott leben, sondern dass Gott durch uns lebt, trotz uns. So, und jeder, der versucht, für Gott zu leben, ja, der hat wahrscheinlich einen religiösen Geist und wahrscheinlich strengt er sich sehr an. Und wahrscheinlich ist er sehr traurig, dass es nur so selten klappt. Ne? Aber ich versuche nicht, für Gott zu leben. So, zum Beispiel, das Letzte, worauf ich Lust habe, ist, Leute zu Jesus zu bringen. Habe ich nie Lust zu. So, ne, ich will das gar nicht. So. Aber Gott macht das manchmal. So, obwohl ich kann, so, weil ich mich als Gefäß zur Verfügung stelle. Und ganz ehrlich, Gott hat mich absolut geheilt davon, irgendwie einen geistlichen Dienst haben zu wollen. So, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, jeden Sonntag bei uns in der Gemeinde zu stehen und Gitarre zu spielen. Ich habe keine Lust, auf der Bühne zu stehen. Ich habe viel mehr Bock, da in den Reihen zu stehen und Gott anzubeten. Das ist viel einfacher und macht viel mehr Spaß, als wenn man vorne auf der Bühne steht und dann noch die ganze Zeit Zielscheibe von allen Dämonen wird. So. Weil die einen immer nerven und weil die, klar, die attackieren die Leiter, dann, weil die viel einflussreicher sind. So. Ja? Habe ich keine Lust zu. So, aber ich entscheide mich dafür. Es geht ja nicht darum, worum ich Lust habe oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Jesus. Und je mehr ich mich selbst so verleugne, umso mehr kann Jesus durch mich durchkommen. Umso mehr lebt Jesus in mir. Und es ist Jesus, der Dinge dann macht. Es ist dann nicht ich, der sich anstrengen muss. Ne? Das steht in Römer 6 zum Beispiel. Steht in Galater 2, Vers 20. Das ist absolute Grundlage, ja, dass Jesus durch mich lebt. Dass ich irgendwann an irgendeinem Punkt in eurem Leben, wenn ihr wirklich ein Christ als Christen leben wollt, ihr müsst merken, so, ihr seid total schlecht, in euch sind alle möglichen Dinge, Mord, Hass und so, genauso wie bei Kain. Zweitens, ihr müsst merken, ihr werdet nie es schaffen, auch nur auf normal, die meisten von uns werden es nie schaffen, aus eigener Kraft auf das Level normal zu kommen. Werden wir nicht schaffen. Ja. Und drittens, wir müssen es irgendwann lernen, Jesus aus der Kraft Jesu zu leben, Jesus durch uns leben zu lassen. So, wir haben das ja gesungen heute. Leben aus der Quelle. Leben nur aus dir. Und wir können immer diese zwei Quellen anzapfen. Und wie lasse ich denn Jesus durch mich leben? Paulus sagt, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, lebt Jesus in uns. Aber wie lebe ich denn aus Jesus? Ja? Indem ich anfange, mich zu demütigen. Das ist die einfachste Variante. Und ziemlich effektiv. Ja? Und natürlich muss ich dann im Glauben, dass Jesus durch mich lebt. Und ich muss auch ganz bewusst mich ihm als Gefäß zur Verfügung stellen, vor allem wenn ich meinen Mund aufmache. So. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, steht in Römer 6. Und Römer 6, Vers 11 steht, halt, so auch ihr haltet dafür, dass ihr gestorben seid mit Christus. So, ich muss das verstehen. Okay, ich bin am Kreuz gestorben, vor 2000 Jahren. Passt zwar nicht in meinen Schädel rein, da gab es mich ja so noch gar nicht. Ist ein bisschen kompliziert, ja, gibt es auch Erklärungen für, aber das ist nicht wichtig. Okay, ich glaube das. Ich bin tot. Mein Fleisch ist tot. Christus lebt in mir. Irgendwann muss ich, wenn ich das nicht glaube, dann wird es auch nie passieren. So, okay, dann komme ich dahin und glaube das, weil es ja im Wort steht und entscheide mich dafür. Wie lasse ich jetzt Christus durch mich leben? Ganz einfach. Ich fange an, meine Sünden zu bekennen. Ich fange an, all die Dinge, die mir sowieso klar sind, in Ordnung zu bringen. So, wenn ich damit einmal fertig bin, mit all dem, was ich so weiß, und ja, wie geht es dann weiter? Indem ich einfach lerne, dann alle Gedanken, die sich um mich selbst drehen, nicht zu denken. Das ist der nächste Schritt. Das ist alles noch so Fundament legen. Ja. Wer das mit den Gedanken, ich habe hier einmal darüber gepredigt, glaube ich, mindestens einmal, wer das mit den Gedanken nicht in den Griff kriegt, der wird ziemlich Stress haben auf diesem Planeten mit dem Teufel und seinen Dämonen. Weil das ist unser Hauptschlachtkampf. Und jeder Gedanke, der euch selbst in den Mittelpunkt stellt, der verhindert, dass Christus durch euch lebt, dass ihr ein Gefäß für Christus seid. Jeder Gedanke, wo es sich um euch dreht, ne? Wir stehen im Lobpreis, oh, was muss ich jetzt machen, Gott? Oder das Predigtende kommt, Gott, was willst du jetzt von mir, was muss ich machen? Das sind alles Gedanken, die sich um uns selbst drehen und die uns von der Gegenwart Gottes blockieren. Die Liebe sucht nicht das eigene, die Liebe denkt nicht an das eigene. So, wenn wir, Gott wird unser Selbst, unser Fleisch niemals wieder in den Himmel lassen. Wird er nicht. Deswegen musste es ja sterben, mit am Kreuz. Das kommt nicht in den Himmel. Egal wie fromm und heilig wir das dressieren. Gott wird das nicht in den Himmel lassen. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes sind zum Beispiel, das ist nichts anderes als der Himmel. Der Himmel auf Erden. Wenn wir merken, die Gegenwart Gottes ist da und wir spüren, Gott ist hier. Der Himmel ist der Himmel, weil Gott da ist. So. Ab dem Moment, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, und ab dem Moment, wo wir wieder anfangen, um uns selber zu kreisen, was muss ich jetzt machen? Gott, was muss ich jetzt beten? Was möchtest du von mir, dass ich mache? Ab dem Moment, wo wir in diesen Gedanken kreisen, sind wir wieder ausgesperrt aus dem Himmel oder aus dieser Atmosphäre des Himmels, aus der Gegenwart Gottes. Wir kommen sofort da raus. Und um uns kann alles Mögliche passieren. Gott kann alle Leute umhauen und wir stehen da und ja, langweilig so. Wir sind draußen. So. Sobald wir um uns selbst kreisen, eigene Gedanken, sind wir raus. Und deswegen, irgendwann müssen wir auch lernen, das gehört auch zum Fundament zu, die Gegenwart Gottes praktizieren. Das ist so der fromme Ausdruck, der den meisten Christen geläufig ist. Man kann das auch anders sagen, alle Zeit danken, alle Zeit beten, auf Jesus schauen ständig, von mir wegschauen. Lasst uns nun auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, schauen. So, und zwar ständig. Paulus sagt das nicht aus Spaß, dass wir alle Zeit danken sollen. Wenn ich anfange, Jesus zu danken, denke ich nicht über mich selber nach. Wenn ich anfange, Gott zu loben, zu preisen, ja, alleine nur in meinem Gedanken, dann wenden sich die Augen meines Herzens von mir selber weg hin zu Jesus. Und dann kann ich ein Gefäß sein. Dann kann Jesus durch mich leben. Sobald ich nur wieder auf mich selber schaue, oh, welche Sünde muss ich jetzt noch bekennen? So, ne, dann gucke ich wieder auf mich selber. Gott, wo muss ich noch heiliger werden? So, ne? Dann gucke ich auf mich selber und Christus in mir kann nicht fließen, ist blockiert. Das Leben Jesu in mir ist zwar da, aber es ist blockiert. Christus wird nicht Gestalt irgendwie sichtbar werden, durch mich kommen. Ja? Das sind so Basics, die man lernen muss. Ne? Alles, was ihr tut, essen oder trinken, was auch immer, tut zur Ehre Gottes. So. Okay. Ne? Alles, was ich tue, soll ich mit Danksagung tun. Ne? Das sagt Paulus nicht einfach so. Könnt ihr dann diese Sachen mal selber gucken. Also das mit den Gedanken ist wirklich extrem wichtig. So. Das sind so die wichtigsten Sachen. So. Ich muss wissen, dass ich bei Gott angenommen und geliebt bin. Sonst werde ich jedes Mal die Krise kriegen, wenn ich irgendein Gebot in der Bibel lese. Wo steht, du sollst? Oh, dann werde ich mich Teil der Verdammung fühlen und so. Ja? Wir werden nicht die Liebe Gottes da drin sehen können. Viele Christen, die kommen mir immer mit dem, oh, das ist gesetzlich, oh, das ist gesetzlich. Und wenn Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Oh, das ist gesetzlich, Jesus. So. Ja, das hat ja einen Grund. Diese Leute leiden total unter Anklage. Und die haben nie einen liebevollen Vater kennengelernt. Und die sehen immer nur diesen Hammer, der da auf sie einhaut. So, und die sehen diesen Hammer in all diesen Bibelstellen. Die sehen nicht die Wahrheit. Die sehen nicht den Gottes Freundlichkeit und Gottes Güte. Das ist, und wir müssen vorsichtig sein, dass wir diesen Leuten nicht noch da, ne? Und du, wenn du deinen Zehnten nicht gibst und bla bla bla. So. Nee, das ist nicht, was die Leute brauchen. So. Wir sollen ihren Zehnten mit einem fröhlichen Herzen geben, weil sonst hat Gott auch keinen Bock darauf. Ja. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht einen religiösen, aus Pflicht Bewusstsein, mit schwerem Herzen, murrenden, gebenden. So, nein, einen fröhlichen Geber hat. Gott hat mir gesagt, so, ich habe einmal mit Gott, ich gebe meinen Zehnten, wo ist der Segen? Ist nicht da. Ich war ziemlich sauer auf Gott sogar. Und dann hat Gott gesagt, fröhliches Herz. Und das hat mich überführt, das war wirklich die Wahrheit und es hat gepasst. Und es ist, bei mir war es wirklich so, erst wo ich mit fröhlichen Herzen gegeben habe, kam der Segen. Das ist wirklich so. Naja, gut. Vielleicht ist es ja bei euch anders, aber bei mir war Gott so streng und erst, ne, kam das fröhliche Herz. Liebe, Annahme, absolut wichtig. Absolut wichtige Grundlage. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und wenn wir uns bekehren, hört seine Liebe nicht auf. Nee, die nimmt noch zu. So. Was weiter absolut wichtig ist, Christus lebt in mir. Und ich kann Christus nur in mir leben lassen, wenn ich selber aus dem Weg gehe. Wenn ich mich selbst verleugne. Nicht ständig in meinen Gedanken um mich selbst kreise. Wenn ich anfange, mich zu demütigen. Das ist so. Sich demütigen, Buße tun, Selbstverleugnung ist keine Lehre, das ist Lebensstil. Ne? Wer das nicht, das müssen wir wirklich so als Lebensstil uns angewöhnen. Dann der nächste Schritt, so, ne? Manche, früher war das so, als wenn ich gefallen bin oder so, wenn ich zum Beispiel mir Pornografie angeguckt habe, da hat das manchmal 1-2 Wochen gedauert, bis ich wieder zu Jesus kam und die Vergebung annehmen konnte. Und ich habe mich 2 Wochen schlecht gefühlt. So, heute sind das 10 Sekunden oder 2 Minuten. Und nicht mehr 2 Wochen. Das ist ein Fortschritt. So. Und bei vielen Christen sind es 2 Wochen. Das geht nicht. Das ist zum Beispiel noch nicht der Normal. Wir können sofort zu Gott kommen. Das braucht natürlich Glauben und das fühlt sich doof an und so, klar. Aber wenn wir wissen, Gott, wir sind angenommen und das kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes und Gott hat uns geliebt, als wir noch schlimmere Sünder waren und Gott weiß sowieso, was alles in unserem Herzen ist und er ist uns nicht sauer, so wie er kann, dann können wir sofort zu Gott kommen. Das ist Grundlage. Ja? So, Jesus lebt in uns, das ist das Evangelium. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, und dann müssen wir lernen, Christus aus dieser Kraft heraus zu leben. Wenn wir das nicht lernen und in den geistlichen Dienst gehen, oh, das kann im Burnout enden. Ne? Wir müssen lernen, hier oben in unserem Gehirn die Herrschaft zu behalten. Und anfangen zu lernen, was es von Gott, unsere Sinne, im Hebräerbrief steht es, dass es zu den Grundlagen gehört, dass unsere Sinne geübt werden, Gutes und Böses zu unterscheiden. Die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung, also Übung heißt mehrmals, geht nicht so von jetzt auf gleich, sofort, ist nicht sofort da, durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Wir müssen das lernen, wir müssen lernen, okay, was ist denn das für ein Gedanke, der mir angeblich sagt, was der andere jetzt über mich denkt? Jesus wird uns nicht sagen, was der andere über uns denkt. Wir selbst wissen das auch nicht. Das ist aus der Hölle. So, was machen wir damit? Wir nehmen jeden Gedanken gefangen. In den Gehorsam Christi. So, das ist auch die Grundlage, dass wir anfangen, all die negativen Gedanken, all die Kritik und dass all das verschwindet. Und dass unser Herz immer weicher wird und immer weicher wird. So, und dann haben wir irgendwann ein Fundament. Und glaubt mir, dieses Fundament ist wichtiger, als dass ihr Geistesgaben habt. Das ist wichtiger, als dass ihr viele Leute zu Jesus führt. Das ist wichtiger, als dass ihr jetzt Essen für Jesus gewinnt oder so. Das ist viel wichtiger. Weil Gott denkt langfristig und strategisch. Und Gott hat einen Plan. Und dieser Plan ist größer, als dass ihr da mit Heilung oder so draußen rumläuft und ein paar Leuten das Leben angenehmer macht. Der Plan ist echt größer als das. Der Plan ist auch größer, als dass es irgendwie große Gemeinden voll werden oder so. Ja, der Plan Jesus ist viel größer. Der Plan Jesus ist, er möchte wirklich eine Gemeinde haben, die eine Braut ohne Flecken und Runzeln ist. Und sowas hat es noch nie gegeben auf der Erde. So, aber für diese Braut, die muss halt rein sein. Ne? So, und das dauert. Das Endziel dieses Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. Und das dauert ein bisschen. Da muss Jesus ziemlich viel aus uns rausnehmen. Und wir müssen lernen, all diese Dinge lernen. Es hat schon immer Christen gegeben, die alleine große Macht und Kraft hatten. Aber es hat noch nie wirklich einen Leib gegeben, der wirklich, wo es auf den Einzelnen nicht ankam, wo es egal war, zu wem man geht. Ja, und das möchte Gott haben. Gott hat einen viel größeren Plan, darüber predige ich viel lieber als über diese Dinge. So, aber Gott lässt mich ja nicht. Ne? Einen viel größeren und heftigen Plan. Und Gott wird sich nicht mit weniger zufrieden geben als mit der ganzen Erde. Ne? Der Teufel wird ein paar Jahre lang durchdrehen und wüten und auf die Erde kommen, und weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist und so. Aber er wird verlieren. Warum? Weil es so eine Braut geben wird. So, die Frage ist, ob wir dazugehören. Weiß ich nicht. So, ich würde gerne. Ne? Das hängt davon ab, sind wir bereit, diese Handlungen Gottes, sind wir bereit, unser Fundament zu verstärken, unser Fundament bauen zu lassen. Weil in dieser Zeit wird auch alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und wenn wir da kein gutes Fundament haben, ist das ziemlich doof. Ne? Und ihr könnt davon ausgehen, dass mehr und mehr große geistliche Dienste durch Skandale oder sowas, dass sowas ans Licht, da müssen wir uns nicht wundern, weil die Zeiten der Erschütterung haben angefangen. Und Gott prüft. Und nur da, wenn wir da ein gesundes Fundament haben, dann brauchen wir vor nichts Angst haben. Dann kann sogar diese Zeit richtig Spaß machen mit Jesus, wo wir den Antichristen ein bisschen ärgern werden. So, ne? Und am Ende, wisst ihr, was am Ende steht in Daniel? So, das ist so ein bisschen, ein paar angenehmere Sachen als dieses Ganze so. Ja. Da ist die Rede in Daniel 7 von einem Horn. Dieser Horn ist der Antichrist, der Teufel auf Erden. Nichts anderes. Und ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Und wisst ihr, was die Heiligen des Allerhöchsten dann machen? Das Gericht wird sich setzen. Und, okay, ich lese mal ein bisschen weiter. Daniel, ich gehe mal davon aus, dass ihr Daniel nicht, also wenn ihr nicht kennt. Daniel 7, Vers 21, da steht, das Horn führte Krieg mit den Heiligen und überwindet sie sogar. Jesus wurde vom Teufel auch überwunden. So, am Kreuz, wurde umgebracht. Aber, stellt sich heraus, war doch eine Niederlage für den Teufel. Genauso wird es auch mit der Gemeinde sein. Es wird so aussehen, als ob der Teufel sie alle platt macht. Aber, was sagt Paulus? Sterben in uns, Leben für euch. Sterben, Jesus sterben, Leben für uns. Unser Sterben, Leben für die Welt. So einfach ist das. Das muss uns nicht schockieren, wenn da steht, dass er die Heiligen überwand. Weil nicht so ganz, nicht wirklich. Denn in Vers 22, das geht nur so lange, bis der Hochbetagte kommt und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. So, ihr habt jetzt die Vollmacht zu richten. Und ihr werdet das Reich jetzt in Besitz nehmen. Und dann steht weiter über das Horn. Vers 25, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. So. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, diesem Antichristen. Oh, da kommen so kleine Würmchen, so Menschen, Christen, die eigentlich immer die Letzten waren. So. Und die werden diesem politischen Weltherrscher die Macht wegnehmen. Das ist eine ziemliche Demütigung für ihn. Den Heiligen des Allerhöchsten wird Gott das Gericht übergeben. Und die werden auf einmal über allen Königen der Erde sein. Und die ganzen Herrscher der Länder richten und das Urteil sprechen, was mit dem passieren wird. Es wird für die Herrscher ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen. Und ganz ehrlich, das ist die Braut. Um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Oh, das ist ein cooles Ende. Ja, aber diese Heiligen des Allerhöchsten, so, die haben wahrscheinlich ein gutes Fundament. Die haben wahrscheinlich so ein gutes Fundament, dass sie durch diese Zeit gehen können, wo dieses Horn sie überwindet und es sie nicht aufschreckt. Weil sie ganz genau wissen, wie das Ende sein wird. Ja, die werden nicht Angst haben, wenn Verfolgung kommt. Oder wenn ihr Leben, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Dadurch haben sie wen überwunden? Den Teufel. Offenbarung 12. Über diese Dinge predige ich viel lieber. Ja, aber es bringt nichts, wenn ich über diese Dinge predige und die faszinieren uns alle. Aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Und wir wissen nicht, ne, wir brauchen ja ein Fundament. Ja. Und ich, Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von unserem Gott verklagte Tag und Nacht, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes um das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Dadurch überwinden wir den Teufel, den Antichristen, ja, den nichts anderes ist als der Teufel auf Erden. Und das möchte Gott machen. Und Gott wird so ein Volk haben. Gott wird so ein Volk haben. Ja. Aber sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wenn wir unser Leben lieben, werden wir den auch nicht überwinden. Ja. Und das ist übrigens, in diesem Vers steht übrigens auch so das Rezept, wie wir alle anklagenden Geister überwinden. Ja. Das Blut des Lammes. Das Wort unseres Zeugnisses, wir bekennen die Wahrheiten hier, die Gott über uns sagt. Wir bekennen, Gott liebt uns, wir sind angenommen, Gott, wenn uns die Gedanken verklagen. Ja, und wir verleugnen uns selbst. Wir lieben unser Leben nicht, wir hören auf, uns selbst zu lieben, unser Leben zu lieben. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir aufhören, über uns selbst nachzudenken und auf Jesus schauen. Ne? Man kann sogar sagen, okay, Jesus, egal wie heilig, wie unheilig ich bin, du bist würdig. Es geht um dich, nicht um mich. Ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme, das spielt nicht so wirklich eine Rolle. Wichtig ist, dass du verherrlicht wirst. Das ist eine sehr gute Art und Weise, Selbstverleugnung zu praktizieren. Und wenn wir diese innere Haltung einnehmen, dann wird es für den Teufel ein bisschen schwer, uns selbst zu verklagen. Weil unser Selbst ist dann nicht mehr so wichtig. Paulus hatte so eine Haltung. Paulus sagt, wenn ich auch verflucht, ich würde sogar wünschen, verflucht zu sein, wenn die gerettet werden. Ihm war das egal, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt. So. Ihm war wichtig, dass Gott die Ehre kriegt. Okay. Ich glaube, das reicht für heute. Ich finde das ziemlich krass, dass Gott irgendwann irgendwelchen Menschen, so einer, die verfolgt oder verachtet wurden, irgendwann so eine Macht geben wird, dass sie über die ganze Welt herrschen werden, buchstäblich. Das ist ziemlich cool. So. Aber ich weiß auch, wenn Gott jetzt mich einfach so, wenn Gott jetzt mir diese Macht geben würde, wäre wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Herrscher. Ja, und die Welt würde wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich nicht so wirklich das Reich Gottes, weil ich würde ziemlich viele Dinge machen, die Gott nicht so cool findet. So. Und ich würde wahrscheinlich mit dieser Macht überhaupt nicht umgehen können. Ja. Überlegt, das hat ja schon einen Grund, warum Gott uns nicht seine Kraft anvertrauen kann. Der Grund ist nicht nur unser Unglaube, ja, das vielleicht auch, aber der Grund ist auch, weil wir damit ganz schön viel Schaden anrichten. Man gibt doch nicht ein kleines Kind einen Autoschlüssel und sagt, hier, fahr mal ein bisschen rum. Das macht man nicht. Jeder, der Verstand hat, macht sowas nicht. Ja? Gott möchte uns aber seine Kraft und seine Macht und Autorität geben, aber dafür muss er uns ein bisschen erziehen. So, man muss auch lernen zu regieren und zu herrschen. Ja? Sonst werden wir irgendein ganz fieser Diktator. Und das ist, sowas wird es nicht geben im Reich Gottes. Deswegen müssen wir müssen erstmal erkennen, wenn wir noch unter normal sind. Ja? Das ist nicht schlimm. Gott ist nicht böse. Überhaupt nicht. Ja? Gott ist überhaupt nicht sauer auf uns. Das ist total wichtig. Und Gottes Sanftmut macht uns groß, seine Freundlichkeit führt uns zur Buße. So, wenn wir nur Verdammung hören, ist es wahrscheinlich nicht Gottes Freundlichkeit. Es ist wahrscheinlich der Teufel, der eher möchte, dass wir unser Herz verhärten, dass wir in den nächsten Busch laufen, wie Adam, und uns verstecken vor Gott. Gott ist freundlich. Ja, denkt an Kain. Gott hat keinen geliebt, selbst als er noch im Fluch war. So, und Gott möchte uns auch da rausholen. Gott möchte uns auf normal und auch noch auf höhere Levels bringen. Ne? Vater im Himmel, das war eine sehr interessante Predigt. Und ich hoffe, dass möglichst viele Worte von dir waren. Und wenn nicht, werde ich mich auch nicht verdammen lassen. Ich danke dir, dass du der König bist. Und ich weiß hundertprozentig, du wirst ein Volk haben, du wirst eine Braut haben. Heilige des Allerhöchsten werden die sein. Das werden, heilig bedeutet besonders. Das werden besondere Leute sein. Die Welt sieht das vielleicht nicht, aber die werden es halt spüren, früher oder später. Und der Teufel wird sich, mag es wahrscheinlich auch nicht, sich dieser Realität zu stellen, dass er irgendwann von Menschen gerichtet wird. Das wird ziemlich demütigend sein für ihn. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er durchdreht und wie er da das gar nicht hören will. Aber gut, es steht in der Bibel und wir maßen uns das nicht an. Wir haben hier nicht irgendwelche Allmachtsfantasien oder so. Du sagst, dass du das Reich und die Herrschaft und die Macht den Heiligen geben werden und die werden die Diener des Teufels richten. Und so wird das kommen. Und Vater im Himmel, wir würden gerne dazugehören. Wir finden, die meisten hier, glaube ich, finden das ziemlich cool. Und ich glaube, die meisten von uns, wir haben auch gesehen, dass wir noch ziemlich weit davon entfernt sind. Und wenn du nicht mit deiner Kraft und deiner Macht und deinem Geist kommst und irgendwas tust, wenn nicht irgendein Wunder passiert, tja, dann wird das wohl nicht kommen. Weil durch unsere eigene Anstrengung werden wir das wohl nie schaffen. Wir wissen aber, dass du in uns lebst. Und dass die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, schreibt Paulus im Epheserbrief, dass diese gleiche Kraft auch uns mit Christus mit auferweckt hat. Und dass diese gleiche Auferstehungskraft da irgendwo in uns schlummert. Und wir sind ziemlich gefährliche Schläfer und Terroristen für den Teufel, wenn wir diese Kraft irgendwo in uns schlummern haben. Selbst wenn wir noch nichts davon wissen oder wenn wir nicht wissen, wie wir diese Kraft anzapfen. Aber wir wollen das glauben. Wir wollen uns jetzt entscheiden, das zu glauben. Jesus, du lebst in uns. Du lebst in uns durch den Heiligen Geist. Danke für deinen Geist in uns. Danke für dein Leben in uns. Danke, dass du da bist. Und selbst wenn wir nichts davon gemerkt haben, danke, dass du da bist. Du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und was ich gerade eben in Daniel gelesen habe, das klingt für mich ziemlich herrlich. Das klingt ziemlich cool. Eine Welt ohne Versuchung, eine Welt ohne den Teufel, das ist ziemlich cool. Eine Welt ohne verklagende Gedanken, ziemlich cool. Da habe ich richtig Bock drauf. Und du bist die Hoffnung, dass wir diese Herrlichkeit irgendwann mal erleben werden. Und weil wir dich haben, in uns, dürfen wir auch diese Hoffnung haben. Danke, Jesus. Wir wollen das glauben. Und wir wollen auch glauben, trotz all den Sünden, die wir immer wieder tun und all unsere Versagen, wollen wir dein Wort glauben, dass wir tot sind. Dass wir mit dir gestorben sind. Wir wollen das glauben. Wir entscheiden uns, das zu glauben. Unser Verstand hat jetzt mal bitte die Klappe zu halten, wenn er das nicht ganz auf die Reihe kriegt. Ja? Wir glauben das. Wir sind gestorben mit Christus. Und wenn wir mit ihm gestorben sind, sind wir auch mit auferweckt zu einem neuen Leben. Und wir wollen glauben und erwarten, dass dieses Leben sichtbar wird. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir vertrauen dir, dass du dich zeigen wirst, während wir uns selbst verleugnen, während wir unser Bild einreißen und den Leuten zeigen, dass wir nicht die tollen, frommen Könige sind, die jeden Tag 10 Stunden beten und in der Bibel lesen. Dafür haben wir auch so keine Zeit. Wir vertrauen dir, Jesus, dass du uns ein Herz, ein weiches Herz geben wirst, was nicht richtet und verurteilt und nicht hasst. Und wir vertrauen dir, Jesus, dass du in uns bist und dass du in uns wirkst und dass du uns reinmachen wirst. Und wir entscheiden uns ein für alle Mal zu glauben, dass du nicht sauer bist auf uns. Und wir danken dir für deine Freundlichkeit. Ich danke dir, Jesus, für deine Freundlichkeit. Ich glaube an deine Freundlichkeit. Ich glaube an deine Freundlichkeit. Wenn du nicht sauer auf Kain warst, bist du auch nicht sauer auf mich. Danke, Jesus. Danke, dass du nicht sauer auf mich bist. Ihr dürft das aussprechen, wenn ihr meint, als Akt des Glaubens. Danke, Jesus, dass du nicht sauer bist auf mich. Danke, dass du nicht enttäuscht bist über mich, Jesus, weil du alles schon wusstest. Danke, dass du nicht enttäuscht bist. Jede Enttäuschung muss jetzt das Volk Gottes verlassen, in Jesu Namen. Ich befehle jeder Enttäuschung zu gehen. Jede Enttäuschung über sich selbst, jedes sich selbst nicht vergeben können, ich breche das in Jesu Namen. Ich vergebe mir selbst für all mein Versagen. Ich vergebe mir selbst für all mein Versagen. Ich vergebe mir selbst für mein Versagen. Ich realisiere endlich, dass ich nicht perfekt bin und noch sehr häufig versagen werde und mich trotzdem freuen werde und mich nicht verklagen lassen werde. In Jesu Namen. Diese Enttäuschung über Versagen muss jetzt unseren unsichtbaren Menschen verlassen. Tschüss. Du kannst gehen. Danke, Jesus, dass du uns keinen Vorwurf machst. Dass du uns keinen Vorwurf machst. Und aller Kummer, aller Trauer, aller Schmerz, aller Tod, der damit zusammenhängt, darf bitte jetzt auch gehen. So, wir wollen dich nicht mehr. Wir können dich nicht gebrauchen. Wir freuen uns. Jesus ist der König. Jesus kriegt die Ehre. Und wenn wir versagen, dann wird uns das nicht mehr überraschen. Wir wussten das ja, mittlerweile wissen das ja, und Jesus wusste das auch, und wir freuen uns. Wir nehmen dein Blut an, Jesus, wir freuen uns über dein Blut, und wir werden mit unserem Mund dein Zeugnis verkündigen. Du lebst in uns, wir sind gestorben, du lebst in uns, Tod in uns, Leben für die anderen. Es geht nicht um uns, Jesus, es geht nicht darum, dass ich in den Himmel komme, es geht darum, dass du der König bist und dass du als herrlich und gerecht dastehst. Danke, Jesus, dass wir unsere Augen von uns selber wegnehmen dürfen. Und dass wir nicht uns selber angucken müssen, weil das sieht meistens auch nicht so gut aus. Und das, ja. Wir nehmen unsere Augen lieber schnell von uns weg, damit die Enttäuschung nicht sofort wiederkommt. Danke, Jesus. Und ich möchte noch zu all den Leuten sprechen, die schon so oft versagt oder aufgrund der Enttäuschung so oft versagt, die ständig dieses Denken haben, ich werde wieder versagen oder es wird nicht klappen und so. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht so schlimm, was du alles kannst oder was du alles schaffst oder was du nicht schaffst. Wichtig ist, dass Jesus die Ehre kriegt. Wichtig ist, dass Jesus die Ehre kriegt. Und wir brechen allen Unglauben und wir brechen alle Dämonen, die uns volllabern, dass wir es nicht schaffen werden. Jesus in uns wird es schaffen. Jesus in uns wird es schaffen, in Jesu Namen. Und alle Wünsche Gottes und Träume Gottes, die er in uns hineingelegt hat, die durch das häufige Versagen gestorben sind, oder die durch Worte von Menschen gestorben sind, in Jesu Namen, ich rufe sie ins Leben zurück. Ich rufe alle Wünsche, Herzenswünsche, die Gott in euch hineingelegt hat, ins Leben zurück. Wir wollen leben. Wir werden die Wünsche, die du uns ins Herz gelegt hast, nicht aufgeben. Und alle erstickten, begrabenen, gestorbenen Wünsche leben. Leben. Und unser Geist soll leben. Und Christus in uns setzt jetzt Leben frei in jede Zelle unseres sichtbaren und unsichtbaren Menschens. Leben. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Leben. Danke für die Hoffnung, die du neu in uns entfachst. Danke, dass du uns Geduld gibst. Denn es steht geschrieben, ohne Geduld werden wir deinen Willen niemals tun können. Und es braucht etwas Geduld, um ein Fundament zu bekommen. Danke für die Geduld, die du in uns wirkst. Und wir werden stillhalten. Wir werden durch deine Kraft stillhalten und du wirst ein Fundament in uns bauen. Danke. Wir glauben das. Und wir sprechen das als Zeugnis aus. Du wirst es schaffen, Jesus. Du wirst es schaffen. Und du wirst deine Braut haben, Jesus. Ich preise dich. Jesus, es ist gut zu wissen, dass du dich nicht auf uns verlässt, sondern auf dich in uns. Du wirst das wohl hinkriegen. du bist kein Versager und deine Liebe verliert niemals. Deine Liebe verliert niemals. Danke dafür. Deine Liebe verliert niemals. Amen. Amen.